RTL Original Podcast.
Das ist eine bekannte Melodie für uns alle hier am Café des Artistes, hier am Grung. Aber wenn wir sie hören, dann wissen wir, das ist mega Zeit für den RTL After Work. Den Invité, oder nee, komm, wir fangen mal mit dem Mann und Piano, lass den Ball vergiss, der Marc Schmidt. Und dann kommen wir bei einem Witte, das ist ein Mann, den der Raul schon auf der Tele hat im Interview. Ich hatte schon Chancen am Radio, dir für das Interview ein Mann, der viel zu zielen hat, den Rainer Schanz. Guten Abend, Rainer Schanz. Und ich muss vielleicht die Leute sagen, die du heim lauscht drin, das ist wirklich ein, also das ist ein Schaf.
Ja,
das ist so, also
aber okay, Billy Regal nicht schon.
Das ist,
vielleicht kriegst du Stoppe.
Das ist so, ich sag, und das meint man wirklich hier positiv, wenn man sagt, das ist so, so etwas wie ein Kleiderschrank, damit die Leute sich das auch vorstellen können. Und das hat auch seinen guten Grund, weil der Mann, den hat hauptberuflich Bodyguard gewirkt und also Lohner an der 10 Zuschauer. Ich dachte, ich ja für zu suchen, mit wem das heute zu tun hat.
Ist das für Sie ein Kompliment, wenn man das sagt?
Ja, ist es auch. Eigentlich schon, ja. Aber ich denke mir, da sollte man sich nicht allzu viel auf einbilden. Also ganz normal mit umgehen, dann passt das schon.
Ja, wenn man einen Bodyguarden muss, muss man ja auch, wenn man dann eine Person ist von 50 Kilo, würde nicht passen. Oder gibt es auch solche?
Gibt auch solche, ja. Für alle Anlässe einsatzbezogen geht das schon. Nein, nein, man muss nicht, ja, der große, breite Mann sein. Das ist im Fernsehen vielleicht so, aber normale Statur reicht aus. Die Leute sind alle gut trainiert und man kann sich auf sie verlassen. Es spielt ja immer im Team. Ist im Fernsehen gerne da ein Bodyguard, der macht all, ist natürlich Quatsch. Also Blödsinn, nicht? Also man ist da eine Truppe, ein Team, ein Kommando, spricht man vom Kommando, es sind ein paar Mann und die sind relativ gut eingespielt, da funktioniert es auch.
Den Ohrstöpsel, ne?
Ja, natürlich, man muss ja, sonst hat man so viele Nebengeräusche, dann bricht man das Wischchen gar nicht mit und entscheidend ist die Kommunikation. Das ist ein großer Punkt, so wie heute bei euch auch. Ohne dem läuft gar nichts. Und bei uns im Dienst ist das auch so. Ja. Erstmal aber vielen Dank, dass ich herkommen durfte, muss man ja mal sagen, zu wiederholten Male.
Und Wiederholungstäter.
Ja, bin Wiederholungstäter. Also rückfällig geworden. Und ja, bedanke mich und komme immer wieder gerne in Luxemburg. Also ich erzähle das auch jedem. Ich bin in sehr vielen TV-Formaten auch unterwegs, wenn ich gebeten werde, da ein bisschen dran teilzunehmen. Aber ich komme immer wieder gerne nach Luxemburg und Letzeburg und zum RTL. Weil eins wollte ich einfach loswerden. Das war für mich wichtig, so ein Bedürfnis. Nirgendwo bis jetzt wurde man so herzlich, so nett, so unkompliziert.
Wow.
Empfangen und behandelt wie hier. Und dann möchte ich einfach mal loswerden. Da muss man auch mal sagen. Ne? Ja.
Wir nehmen das gerne an.
Ja,
ja, aber hier, ja, hier ist es sehr eng, es sind sehr viele Leute hier. Hat man da trotzdem immer noch so wie früher? Ist man immer
alles im Blick, alles
in Augen. So, wo könnte eine potenzielle Gefahr jetzt hier lauern? Oder schaltet man da komplett ab nach all den Jahren?
Nee, du schaltest nicht ab. Meine Frau sagte auch immer, Mensch, hör doch mal auf, dich immer so hinzusetzen, dass du die Tür im Blick hast. Im Restaurant, aber man gewöhnt sich halt so dran, wenn man irgendwo hingeht. Ich sage immer, jeden Tag steht ein Dover auf. Jeden Tag.
Wer ist nur einer,
aber, ja. Einer, aber der muss nicht zu mir kommen.
Sind Sie denn auch in guter... Da haben Sie eine gute Menschenkenntnis, weil man muss ja wahrscheinlich dann auch sehr schnell erkennen, wer vielleicht gefährlich ist oder nicht.
Wer ist der Gefährlichste hier im Raum,
ja,
jetzt mal?
Genau das wollte ich wissen.
ja, ich hatte das auch mal erwähnt.
Sind Raul gewesen für den.
Ich bin damals mal, vor einer Zeit mit Werner Sonne, war so ein Journalist von der ARD, der hat immer das Morgenmagazin moderiert und mit dem ich mal von Magdeburg habe ich mitgenommen nach Hause, also sprich Berlin, und hat mir auch mal Fragen gestellt, logischerweise, und habe ihm dann auch diese Frage und habe ihm erklärt, dass ein guter Polizist in Berlin die Leute am Aussehen erkennt, welche Nationalität sie haben und für welche Straftaten sie in Frage kommen. Hört sich schwerwiegend an, aber wenn ich Ihnen ein paar Beispiele erzähle, sagen Sie, es stimmt. Wir fangen mal an, ohne, das soll nicht diskriminierend sein, überhaupt nicht, was ich jetzt sage, sondern letztendlich sind Erfahrungswerte, die Zeiten, wo der Straftäter mit dem Fernseher nachts über die Schulter die aus Versehen ins Polizeiauto rennt, die sind vorbei. Ja, also man muss schon gucken.
Und fang mal auf den Mann warum? Hier, Mike, ne?
Weil ja, der ist ja typischer Russe.
Oh. Ja. Für was sind Sie bekannt?
Also noch, hat noch ein bisschen Schlehereindruck, gebrochene Nasenbein schon, da weißt du, musst du aufpassen. Ja, man musste schnell sein, sonst, ja, das ist, stimmt, das, sonst stimmt. Ist das vorbei. Ne?
Ja, der muss ganz gut erkannt. Gut erkannt.
Er weiß, wie dein Auto steht, Rainer, pass auf. Ne? Ja, also,
ja. Er ist doch artig, ich habe auch nachher Angst, zum Parkplatz zu laufen.
Ja. Und die Luxemburger, für ja, was so, sind die dann anfällig?
Ja, die gibt es ja nicht, die fallen ja gar nicht in Erscheinung. Ja? Außer an der Moderation ab und zu mal einer. Mach auch gerade so eine präventive Sendung. So, ja, was? So Kleinigkeiten, weil die Leute nicht dran denken. Ja, die gehen ins Einkaufszentrum, und wie ist das normal? Einkaufswagen ist voll. Wo hat die Frau die Handtasche? Meistens vorne drin noch. Ja. Ne? Die guckt sie mal an beim Schieben. So, was passiert dann zum Auto? Der Mann macht hinten auf. Boom. Dann fängt man an, natürlich einzupacken. Und in diesem Moment, genau in diesem Moment, ist zwei Autos weiter, beginnt das Streitgespräch. Mann und Frau streiten sich. Er hebt schon die Hand und so weiter und so fort. Was passiert, was macht der Mann? Er wird zum Helden. Er sagt, lass die Frau in Ruhe, gibt gleich Ärger. Und in dem Moment kommt die dritte Person ins Auto. Weil wo packt die Frau denn zuerst die Handtasche hin? In den Fußraum. Immer in den Fußraum. Nimmt die Tür auf, die Handtasche ist weg. Dann sagt der Pärchen, was sich stritten hat, okay, du bist alles klar, ich höre auf. So. Dann sind die weg. Die Handtasche ist so schon weg. Und dann fängt die Sucherei an. Wird nochmal das Auto auszuräumen. Rotkohlglas, die Kartoffeln, die Milch, all wieder zurück. Kann ja irgendwo doch sein. Nee, die ist schon unterwegs. Also, weil ich damit sagen will, die ganzen Trickdiebstähle, von wem auch immer, ist nur durch Ablenkung. Immer durch Ablenkung. Also passt auf.
Also eher man dazwischen geht, Auto abschließen dann. Wenn du so ein Auge auf die Leute hast, wie die reagieren könnten, siehst du denen ins Gesicht oder wie die irgendwo, wo die hingreifen, wenn du jetzt Politiker beschützen musstest? Oder hast du immer da den Überblick oder seid ihr da aufgeteilt in Gruppen, dass der eine
ja, das Kommando.
Die Männer der anderen die Frauen überwacht?
Nein, also ein Personenschutzkommando ist so, dass du dich nur um die eine Person kümmerst. Und dann gibt es natürlich noch andere Einheiten von uns, die sind natürlich im Publikum und draußen und überall und versuchen schon die eventuelle Gefahr, die anstehen könnte, schon im Vorfeld schon ein bisschen abzuarbeiten. Ne? Also, dass für uns nicht mehr so viel übrig bleibt.
Das sind dann die kleinen Unauffälligeren, die nicht
genau,
so groß sind.
Genau, die sind nicht im Anzug, nicht mit Krawatte, nicht mit dem Knopf im Ohr, nicht, die sind dann halt im
Fußballtrikot, oder?
Von Hertha BSC oder von wem auch immer. Oder am Kapuzenpulli und Lederjacke, ganz normal gekleidet.
Wo kam die Leidenschaft her? Wann hast du das erste Mal irgendwie dran gedacht, in die Richtung zu gehen?
Naja, also da ich zur Polizei gehe, das war eigentlich familiär bedingt. Ich hatte da so einen kleinen Bruder, das ist größer als ich, aber 6 Jahre jünger, deswegen ist er auch der Kleine. Und in unserer Kindheit, meine Eltern waren geschieden, wir haben sich scheiden lassen. Und wir sind bei unserem Vater geblieben. Mein Vater war bei der Berufsfeuerwehr. Und hatte damals noch in Berlin war so ein 24-Stunden-Dienst hat der. Ja. Und da wurde das Jugendamt natürlich sehr schnell aufmerksam. Man sagt, Junge, wenn du dich nicht mal eine neue Frau hast oder so, dann nehmen wir dir die Kinder weg. Ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen. Dann hat er sich eine neue Frau geangelt für uns, also sagt er mal so, ja, damit es uns gut geht, aber das war so ein bisschen die böse Stiefmutter meinem kleinen Bruder gegenüber. Und den musste ich mal beschützen, da fing er so an, ich sagte, das gibt es nicht, der kleine Kerl hat nichts gemacht und die lässt ihre Wut an meinem Bruder aus, nicht? Und dann, ja, dann wollte sie mal ins Zimmer stürmen und dann kam mein Bruder, hat sich so hinter meinem Rücken versteckt und an meinem Oberschenkel festgehalten und ich habe die Tür zugemacht. Nur das Problem war, ihr Kopf war damit bei, so drin so. und habe die immer noch weiter zugedrückt. War dann schon 14 Jahre alt und ging schon in der Süd bei mir und habe gar nicht losgelassen. Ich sage, du nie wieder. Und dann kam, ich zeige dich an zur Polizei. Ich sage, geh hin, ich komme nach. Ja, so war der Werdegang an der nette Kollege, denn vom Polizeirevier, da hatte er Verständnis und ich war ja noch jung und klein. Und
das war die Zeit, wo du auch eher Fußball gespielt hast zu Hause. Da ist auch mal was passiert. Fußball, Fußball und beim Überqueren zum Bolzplatz, da hat es gescheppert.
Ja, ja, ich war so ein kleiner Fußballverrückter immer und wir wohnten unweit in einer großen, großen befahrenen Straße und ja, wenn da natürlich rüber ran, die haben alle, Rainer, komm, komm, uns fehlt noch ein Mann hier, dann können wir spielen. Und
komm ins Tor.
Ja, ja, so wie es ist, machst du einen Fehler, du sollst ja, wenn du über die Straße rennst, auch zu Ende rennen. Und nicht dem, der, wenn du was siehst, und zurückrennen. Das habe ich gemacht, natürlich zurückgerannt, das Auto hat mich gerammt. Mir ist nichts weiter passiert, außer dass mir ein bisschen der Kopf wehgetan hat, aber die Motorhaube vom Fahrzeug war hinüber, da kann ich euch sagen.
Der Fahrer schwer verletzt.
Ja, ja, so ungefähr, nicht? Und dann kam mein Vater auch gleich runtergerannt, hat mitgehört, weil da natürlich in der Straße Theater war und der hat sich aufgeregt wie seine Motorhaube. Und mein Vater hat gesagt, wenn ich weiter so ein Theater hier machste, dann hebst du das hinter der Ohren. Ja, so war das. Also, ja, vielleicht hat jeder mal so eine Erfahrung gemacht, ich wünsche keinem, aber man muss auch schon mal gegenhalten, nicht? Man muss schon mal.
Die Jungs auf dem Bootsplatz haben gesagt, Rainer, hast du toll gemacht für uns.
Ja, aber an dem,
locker,
an,
wie du da.
An dem Tag war aber nichts mehr. Also, guck mal.
Wie warst du dann in der Schule? Hast du da auch dann jeden beschützt? Oder?
In der Schule? Weiß ich gar nicht. Nö, das war nicht. Nö. Also
warst du in der Schule?
Ja.
Ja, aber das klingt so.
Ja, die Frage ist natürlich berechtigt, ja?
Nee, ist berechtigt,
aber,
ja.
Aber solche Fragen kann nur jemand stellen, der selber damit zu tun hatte.
Nee, wenn Schare die Fragen stellt, ist es charmant, ne? Wenn wir die, also das ist, ist es gut. Wie bist du denn zur...
Ich habe noch keine Antwort.
Nee. Wie war so die Schulzeit? Eher wenig oder...
Schüler, nicht mit
gerne
den
Kindern, hingegangen?
Hast du mal so zugeschlagen oder sowas?
Ach nein, in der Schule habe ich nicht geschlagen. Nein.
Nur im Schulhof, außerhalb der Schule dann?
Nee, überhaupt nicht. War kein Schlägertyp, überhaupt nicht. Ich war Sportler, Fußballer und eins, den ich beschützt habe, war mein kleiner Bruder, was ja auch normal ist, was ja wahrscheinlich jeder auch machen würde. Und ja, das war so. Aber das entwickelte sich dann später, der Personenschutz innerhalb der Polizei. Dann hatte ich mal so einen Beamten bei so einem Einsatz geholfen, der hat von so einem Musulmanen, hat er ein bisschen was hinter die Ohren gekriegt und dann... habe ich den Herrn dann gleich mal zum Paket geschnürt. Und war witzig, denn dann lag der so in unserem Wagen drin, so richtig überall gefesselt, wo es zu fesseln geht, damit der mal ein bisschen ruhiger wird. Und das fanden die toll. Und da haben sie eine Chance, du kannst dir was aussuchen, hast jetzt zum wiederholten Mal so zwischengehauen, das fanden wir wirklich toll. Du gehst zum SEK oder Personenschutz. Dann hatte ich aber beim Fußball natürlich auch eine Kreuzbandoperation, eine schwere Verletzung. Dann bin ich jetzt zum SEK hier, dann muss ich ja 3 Monate, weiß ich ja, 3 Monate jeden Tag Belastung, Sport und so weiter. Da habe ich nach dem dritten Tag eine schwollene Knie, dann schickt die mich nach Hause. Dann gehe ich zum Personenschutz, dann muss ich nur 1 bis 2 Mal eine Woche Sport machen, das ist besser. Dann habe ich immer einen Tag dazwischen zum Kühlen. Ja, auf der Couch, schön, Eisbeutel. So, und so war das. So bin ich dann dahin gekommen. Ja, so ganz einfach eigentlich. Und war die beste Entscheidung meines Lebens.
Was lernt man da als erstes? Also Technik, Übersicht, Disziplin, nein,
du machst,
Distanz?
Du machst bestimmte Lehrgänge und lernst Autofahren natürlich auch. Ich habe es ja vorhin gehört, ja, von Biggie. Ja, wir haben das auch gemacht auf diesen Formel-1-Strecken mit unterschiedlichen Fahrzeugen. Im Wechsel, ganz witzig, und wenn dann wird das auf einmal heißt Stopp, dann müssen alle rausspringen und gehen dann zu den Kartautos. Beim Kartauto hast du links, musst du mit beiden Füßen musst du da arbeiten. Beim normalen Fahrzeug hast du das, ja, da musst du mit links bremsen beim Kartfahrzeug und rechts Gas geben. Im Gegensatz zu unseren herkömmlichen Fahrzeugen. Ja, ganz witzig, um die Unterschiede ein bisschen darzulegen. Und ja, dann hast du Schießlehrgänge. Machst du Schießen.
An der Waffe halt eben.
Ja, also ich bin in der Lage, oder wir, nicht ich immer, also die Kollegen, die da die Ausbildung haben, wir sind in der Lage, in einer Sekunde die Waffe zu ziehen, zu visieren, zu schießen, zu treffen und die Waffe wieder im Holster zu landen.
Eine Schneller Sekunde. Als Lucky Luke.
Ja.
Wow.
Lucky Luke.
Eine Sekunde ist wirklich. Also
ja, Lucky Luke hat mit Holzminus in die Scholle. Ja. Ja, das ist unheimliche Geschwindigkeit, aber. Das ist auch nur Training. Mhm. Kann jeder erreichen, ist nur Training. Ja? Ein bisschen Konstitution musst du schon bei haben, aber im Grunde genommen kann das wirklich.
Mussten Sie schon mal die Waffe ziehen, also in einer ernsten Situation, wo es nicht anders ging?
In Afghanistan, ja. Aber hier in Deutschland oder kriegt was hinter der Ohren, dann ist das Thema durch. Dann liegt der da und dann wird der abtransportiert durch andere Kräfte.
Zum Paket geschnürt, wie immer.
Genau, ja. Ab zu Amazon.
Ja, sind ja immer viele Leute bei. Nicht? Also es gibt nicht so viele Möglichkeiten für einen Anschlag auf einen deutschen Politiker oder so. Ich sag das mal, außer liegt irgendwo auf dem Dach einer beim Ein- und Ausstieg, aber wenn man zur Veranstaltung geht oder so, ist immer so viel rum, das ist nicht so einfach. Ja? Also gibt es eher diese Anschlags- Modelle, wo du dann kommst mit einem Messer und einem Blumenstrauß, wie wir das hatten, ja, und dann zustechen, aber aus kurzer Entfernung, so wie wir das jetzt hatten bei dem Ministerpräsidenten. Ja, also, aber das kriegt man halt mit. Die Frage, du musst als Sicherheitsbeamter musst du gut sehen können.
Also voraussehen auch.
Wo ist die Bewegung? Die ist meist nie in der ersten Reihe, die ist in der zweiten, bei der sich auch verdeckt. Ne? Also guckt mal noch mal hin, da am Klavier. Ja,
der Pianist ist gefährlich.
Ja, der Max ist in der zweiten Reihe.
Ja, dreht sich nachher um. Ne? Zappenduster hier. Ja.
Wann kam der erste große Auftrag? Also richtig große Politiker.
Ja, bekannte Person.
Also die erste Aufträge sind es ja, du bist ja Beamter beim Bundeskriminalamt. Mhm. Oder beim Berliner Staatsschutz war ja damals noch die Mauer, war halt nicht so einfach. Und ja, dann Willy Brandt habe ich begleitet, Richard Weizsäcker, wie sie alle heißen. Ich kann die gar nicht mehr aufzählen.
Angie Merkel, Gerhard Schröder, kann man alles in einem Buch lesen.
Ja, genau. Ich habe ja so ein Büchlein geschrieben, ein kleines. Eigentlich nicht für mich oder so, sondern für meine Enkel habe ich ein Buch geschrieben, damit die mal wissen, was die für einen durchgeknallten Opa hatten. Ja? Wenn ja, wird ja immer erzählt, dein Opa war, aber so ein Buch hast du ja auf Lebenszeit, kann immer bestellt werden, kann immer, die Enkelkinder können gucken und so weiter. Und dann nahm das so ein bisschen so eine Eindynamik an. Dann warst du beim Frühstücksfernsehen und da und da und da, weil normalerweise ein Sicherheitsbeamter oder ein Bodyguard, der quatscht nicht. Habe ich auch nie gemacht.
Ja, aber klappt relativ gut.
Ja. Na, ich spreche ja von den Internas, nicht? Welche oft gefragt, Merkel und dann, müssen wir was erzählen so? Natürlich nicht. Das macht man nicht und erwartet man natürlich auch von mir, dass ich tun werde und das möchte auch keiner von sich selbst hören.
Dann. Kommt man dann nah an die ran? Man ist ja Personenschützer, aber trinkt man auch mal ein Bierchen mit denen oder?
Mit einigen machst du es, mit anderen weniger. Ja, kommt schon vor, aber. Ne? Aber man kennt sich ja. Ich fahre auch ganz verstanden hier. Jean-Claude hat gesagt, Mensch, Sie kenne ich. Nach so langer Zeit noch. Ich war wunderbar. Ne? Ja, ich habe gerade mit dem Gerd Schröder noch zum Geburtstag gratuliert, hat er mir erzählt. Naja, was.
Aber also, Rainer, Sie waren dann auch, aber ich sag mal so, Sie haben von Familie geredet. Enkel, der Beruf, ist der überhaupt kompatibel mit Familie? Ist ja auch richtig gefährlich oder kann richtig gefährlich sein.
Ja,
Papa, also, Papa ist zur Arbeit. Also.
Der Beruf ist, wenn ich natürlich ehrlich bin, ist gefährlich in zweierlei Hinsicht. Einmal dienstlich und einmal mit der Frauenwelt.
Auch.
Ja, muss man so sagen.
Also, kommt gut an, der
Pepe. Ja, kommt gut an. Bin ja immer ehrlich. Ne? Ich bin ja immer ehrlich. War auch nicht der Vorzeige-Ehemann, muss ich auch sagen. Oder der in einer Beziehung gelebt hat, muss man ja auch mal dazu sagen. Dazu stehe ich auch.
Gab es einige Eskapaden?
Ja.
Du hast mehrere Bodies gegardet.
So einige sozusagen. Eskapaden, also James Bond war ein Waisenknabe. hört sich hochtrabend an, ja, aber nein, ich spreche immer nur ehrlich und dann trifft viele zu, alle Schienen und so weiter. Das okay. Ist halt so, ja. Da muss man halt aus, der ist wirklich gefährlich.
Deswegen nicht familienkompatibel.
Ja, nicht unbedingt. Ne? Mhm. Aber es lässt nach. Ne? Die Werte ändern sich.
Also Testosteronspiegel, oder?
Der ist vollkommen im Eimer. Ja, da ist Pulver verschossen. Nein, aber man wird ruhiger und ist auch gut so. Man wird ein bisschen bremster im Alter und ist auch schick.
Als Bodyguard ist es auch wichtiger, du hast das andere Pulver, hast du nicht immer. Das Schießpulver. Schießpulver ist dann in deinem Fall wichtiger. Aber es gibt,
du meinst, jetzt viel, du meinst so blaue Pulver. Das Schießpulver hat eine andere Farbe.
Ja, okay. Das, ja. Aber wir haben jetzt eben über die gefährlichen Momente geredet, aber du bist auch dabei gewesen, wenn es mal emotionaler wurde und da erinnerst du dich immer noch ans Brandenburger Tor. Das war am 10. November 1989, als du mit Willy Brandt da gewesen bist. Das sind dann auch emotionale Momente, aber in eine andere Richtung.
Ja, ja, also Willy Brandt war natürlich, wer kennt ihn nicht, ein Mann mit Charisma, ein Staatsmann. Und am Tag nach der Maueröffnung sind natürlich er wie alle anderen Staatsmänner Deutschlands nach Berlin gereist. Der Sicherheitsapparat war an dem Tag natürlich leicht überfordert, ist klar. Ich hatte dann das Vergnügen, Willy Brandt zu begleiten. Und je näher wir uns dem Brandenburger Tor näherten, desto feuchter wurden seine Augen. Man muss sich vorstellen, die Leute sind zu Hunderttausenden aus Richtung Osten gekommen, oder zu Tausenden, aber auch viele Tausend Leute wollten natürlich zur Mauer. Also es war ein Gewusel an Menschen unvorstellbar. Und unsere Fahrzeuge haben natürlich innen auch einen Spiegel, heißt der Beifahrer hat auch einen Innenspiegel, damit auch er den rückwärtigen Raum sehen kann. Nicht nur der Fahrer, sondern der Beifahrer, wo ich saß, hatte auch einen, den ich einstellen konnte. Und dann fing Willy Brandt an zu weinen. Und da muss ich sagen, muss ich richtig schlucken. Da ja, hat man echt mit zu tun, weil da ist, der Mann war so gerührt, der war ja zu der Zeit, als die Mauer gebaut wurde, 1961 war er regierender Bürgermeister. Und als sie jetzt eingerissen wurde, ich sag das mal, war er Ehrenvorsitzender der SPD in Deutschland. Und es war so ein bewegender Moment für ihn und für mich in dem Moment auch, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Ja, also ich habe jetzt nicht geweint, aber ich habe, also mich schlucken musste ich schon, muss ich sagen. Also ja, da kann man, muss man sich keinen abbrechen, wenn man es sagt.
Ja, und dann apropos DDR, eben diese Zeiten, da haben Sie auch einen historischen Moment an sich miterlebt, den letzten Agentenaustausch.
Ja, also ich muss ja mal sagen, ich war immer, hatte immer das Glück, an den so bewegendsten Momenten der deutschen Geschichte daran teilzunehmen. Ja? Ich bin jetzt Agentenaustausch, Kliniker Brücke ist ja auch verfilmt worden, da ein Teil. Und bin jetzt im September wieder eingeladen von The Guardian und BBC, die machen da nochmal eine Sendung drüber. Da war schon spannend. Ja. Ich war, da war so ein kleiner Polizeibeamter, ja, und der war Alliierte noch. Und so normalerweise war der Schutz des amerikanischen Botschafters. Und ich saß immer beim amerikanischen Botschafter im Auto, aber an dem Tag nicht. Da musste ein Soldat vorne rechts Platz nehmen, weil aufgrund des alliierten Rechts durften nur Alliierte, egal Franzosen, Engländer, Russen oder Amis, in den Gegen in den anderen Sektor fahren, heißt auch in den Sektor der Sowjetunion, also DDR damals. Und ich sage, na gut, dann macht er das halt. Ne? Und dann fahre ich hinterher. Da sind wir mit unserem Polizeifahrzeug, denn die anderen beiden Kollegen, wir waren drei Kollegen, hinterher gefahren. Aber auch gleich mit auf die Brücke. War mir an dem Tag vollkommen egal. So. Und dann ging der Austausch verstatten, ich glaube 5-3 waren das, also 5, die in den Osten zurück konnten, 5 Agenten, 3 aus dem Osten nach dem Westen plus 1. Und plus 1 war Anatoli Charansky. Anatoli Charansky war so ein Bürgerrechtler da in der UdSSR damals. Und seine Frau, die schon im Westen lebte, hat international so für Aufruhr, die hat so getrommelt, dass der Russe gesagt hat, den schick mal raus jetzt. Haben wir die Schnauze voll, da bringt so viel Unruhe. So. Jetzt haben die dem aber, und dann wurde vereinbart, dass der vor dem normalen Agentenaustausch rübergehen konnte. Nicht, damit er nicht als Agent angesehen wurde, denn er war Bürgerrechtler. Und die Stasi, die den, ihn übernommen hat, haben ihn den Gürtel weggenommen. Wenn Sie jetzt alte Aufnahmen noch mal sehen oder im Fernsehen das noch mal rückblickend, wenn es hier gezeigt wird, sehen, er hält ja sich die Hände hier vom Bauch, aber nicht, weil er Bauchschmerzen hatte, sondern weil er seine Hose festhielt. Und die wollten ihm mehr, die wollten eben, dass er schön peinlich rüberkommt. Nicht? So haben sie das gemacht damals. Und das war auch ganz witzig. Und dann haben wir ihn gleich übernommen ins Auto rein. Und sind dann auch sofort mit ihm zum Flughafen Tempelhof in Berlin gefahren. Und dann kannten wir vorher nicht so Paparazzis, haben uns verfolgt. Das war eigentlich sonst immer nur England und Paris, das war in Deutschland auch mal. Denn die ganze Straße waren so wie Journalisten zur Glienicker Brücke, die haben bei Campingwagen gehabt, Leitern, überall. Da waren hunderte von Journalisten, weil keiner das genaue Datum zuvor wusste. Die haben alles spekuliert. Jedenfalls sind wir dann Richtung Berlin gefahren und dann haben die uns da verfolgt. Ja. Also, haben wir ein bisschen Spieler mit denen gemacht, mit dem Autos, dann ließ das auch nach. Ein bisschen versetzt gefahren und so ein bisschen hin und her, mal ein bisschen stärker gebremst, mal weniger. Und dann ließ das nach und sind dann zum Flughafen rein, gleich aufs Rollfeld, wartete so eine kleine Challenger, eine kleine Maschine vom Botschafter rein. Und dann war Start Richtung Düsseldorf, sollte es gehen. Und dann war erst eine Freiheit und dann platzte der Reifen vom Flieger beim Start. Also Startabbruch, so, mit Zurückrollen, nochmal an die VIP-Lounge, ein bisschen erzählt und dann wurde der Reifen getauscht, dann konnte er eine Stunde später Richtung Düsseldorf abfliegen. Scharanski ist Minister geworden in Israel dann, einmal Agrarminister und dann einmal Minister ohne Posten. Für Tiptet in Israel. Ja, du bist heute mal Minister, brauchst dich machen, aber bist Minister.
Wer war's für mich?
Ja, so war das. Ja.
Wie wisst du bei den Chinesen, wenn du da mit denen zusammen essen gehst, dem Generellen oder dem General, wie sind die, andere Länder, andere Sitten, andere Kulturen, kommst du damit klar? Oder?
Ja, die Chinesen sind ja, das ist ja Wahnsinn. Ja? Also alle Asiaten, ich weiß nicht, ob sie das wissen, denen fehlt ein Enzym. Ein Enzym, um Alkohol abzubauen und Milch zu verarbeiten. Wir können die nicht. Und wir waren mit Schröder in China und haben eine Autowerkstatt, in der VW haben wir besucht, eine Fabrik, und wurden dann begleitet von so einem chinesischen General und Entourage und so, und der hat uns dann zum Essen eingeladen. Und wenn sie mal chinesisch essen gegangen sind, sehen sie, ob die haben so einen runden Tische, einen Drehtische, einen riesen Dinger, da können 12 Mann dran sitzen. Und dann saß er da und hat dann ein Glas oben, Trinkspruch, war alles wunderbar, alles so toll gelaufen, wunderbar, und Prost, zack, weg, Reißbein. So, dann kam sein Referent hier, alles schön gelaufen, wunderbar, und zack, zack. Dann sagt er, geht das hier noch 10-12 Mal, sag ich zu meinem Kollegen, das ändern wir. Wenn wir dran sind, dann bestellen wir aus einem Molle und einen Korn, hat gesagt. Also ein Bier und einen kleinen Schnaps, einen kleinen. So. Dann haben wir mal die Reihe kurz unterbrochen. Und als der Kreis sich schloss und fast wieder beim chinesischen General war, machte Plumps, er ist ja besoffen vom Hocker gefallen. Wirklich wahr. Der ist einfach besoffen vom Hocker gefallen. Der hat sich aufgerappelt, als wenn nichts wäre, und hat die Sache beendet. Und das ist in China so, oder in Japan auch, wenn der Einzelhandel die Sache beendet, dann ist so Schluss. Nicht wie du, Patrick, ich will noch zu Ende essen hier. Oder? Nee. Ja, da ist aus. Da ist auch nicht mal kein Schluck mehr, das ist sofort Feierabend.
Ja. Der bestellt auch das Essen. Ne? Der bestellt das Essen für alle und die Plotte, die dreht sich ja so. Genau. Und der zahlt auch und der ist der Chef.
Ja, genau so ist es. Genau.
Auf diesen Reisen, dann sieht man wahrscheinlich nicht sehr viel von den Ländern, weil man einen Job macht. Oder hat man schon Zeit auch mal reisen?
Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich war ja schon einer der Älteren damals und erfahrensten und konnte die Reise auch vorbereiten. Also ich habe praktisch jedes Land 2-3 Mal besucht. Ne? Zum Beispiel irgendwo hingeht nach China, dann frage ich mit einer Delegation aus Bundeskanzleramt, Bundespresseamt, BKA und dann fahren wir und Auswärtigesamt, dann fahren wir vor, das sind dann vielleicht 8 Mann, gucken an, sprechen alle Termine durch, fliegen zurück, schreiben was dazu, zack. Und dann fliegen wir nochmal vor, um uns zu überzeugen, ob das so umgesetzt ist, wie es abgesprochen war. So. Und dann rufen wir an, die Maschine kann starten. Und dann warten wir. Aber zurück fliegen wir halt zusammen. Mhm. So sieht das aus in der Regel.
Wenn du in Italien warst, beim Papst, Sommerresidenz, Castel Gandolfo, wie sieht's dort aus? Wie kann man sich das vorstellen? Auch so besoffen vom Hocker fallen oder wie ist da
die Stimmung?
Die Stimmung.
Ja, ich habe ja so ein, ich habe nicht so beste Verhältnis zur Kirche. Ja, wie ist da die Stimmung? Also, Cantina Gandolfo ist, ja, ich habe es nur von außen gesehen, weil natürlich auch vorher reist bin und die Bundesrepublik Deutschland hat 2 Botschaften in Italien. Eine für Italien, Rom und eine am Heiligen Stuhl. Und als ich da hingegangen bin, an die Botschaft zum Heiligen Stuhl, da dachte ich, ich bin in Rom. Die ganzen Mitarbeiter von uns, die sahen alle aus, ich sag, was ist mit euch los? Ja, sehr, sehr kirchennah gekleidet.
Alle die gleiche Kleidung an wahrscheinlich, ja. Oder?
Eine Kutte.
Dresscode.
Ja. Also, und ja, dann haben mich 2 Mitarbeiter begleitet. Und hab den, da stehen ja immer so die Gardisten vor, ne? So bunte Kleider, die Schweizer Garde. Und dann sage ich, Tagchen, ich bin Rainer Stanz vom Bundeskriminalamt und ich hätte ganz gern mal euren Chef gesprochen. Ja. Ja. Dann kam der auch im Anzug, der hat einen Anzug an. So
also nicht der Papst.
Also, ja,
der Chef auch.
Wäre relativ plump gewesen, aber
gefällt mir gut. Habt ihr mich falsch verstanden? Den Chef meine ich jetzt gar nicht. Also den Chef der Sicherheit.
Okay.
Der kam dann und ich sagte, so, pass mal auf hier, ist international so üblich, wenn man anreist und musste wissen, wo die Bundeskanzlerin hinläuft hier in eurem Hause, wo die Fluchtwege sind, wo sie vielleicht mal sich zurecht machen kann, zurückziehen kann und so weiter und so. Und dann fällt sich eine Stirn, um Gottes Willen, was für eine Frage. Ich sage, was ist mit dir passiert, Junge, geht's dir nicht gut? Und rede dann auch so wie ich hier rede, nicht? Damit man ein bisschen lustig, spaßig, aber mit ernstem Hintergrund. Ich sage, passt mal, Freundchen, ihr wollt in der Welt immer überall die 1 sein, habt ihr Kennzeichen diplomatisch 0-1, wollt überall mitrennen.
Dann ist das Eis auch gebrochen, wenn man so anhört.
So, und jetzt macht das Theater hier richtig mit, sonst wäre ich sauer. Ja, da sagt er, da muss ich mal Monsignore Dingster Bumster fragen. Ich sage, dann frag mal Monsignore Dingster Bumster und dann ist gut. Jetzt kam der wieder und sagt, Monsignore Dingster Bumster hat heute keine Zeit.
Wir rufen Monsignore Bumster Dingster, ja.
Ich sage, dann kannst du Monsignore nochmal sagen, der Papst, der deutsche Papst, ne? Der besucht München in 14 Tagen. Da braucht Monsignore Dingster mir keine Frage stellen. Da werdet ihr keine Zeit haben.
So, Freund, jetzt molto pronto. So.
Also die Stimmung war super.
Ja,
die von der Botschaft, die am Heiligen Stuhl, sagt, Schanz, wie können die nur so reden? Ich sage, weil das so ist, ihr müsst euch nicht immer gefallen lassen, die ganzen Diplomaten, Regierungen. Nur weil irgendjemand hier sagt, dann kriegt Deutschland, kriegt den eigenen Arsch. Ich sage, bei mir nicht.
Nicht mit Schanz.
Nicht mit Schanz.
Freundchen.
Ja. Du Vogel, sag ich dann immer. Nein. aber ist so, man muss sich nicht mehr alles bieten lassen, auch wenn man Freund ist und diplomatisch im Chor. Man kann mal ruhig dagegenhalten. Und das vermisse ich also auch in der heutigen Zeit generell. Ja, muss ich einfach sagen, ja, das geht nicht. Ne? Und jedenfalls nochmal zum Papst. München kam 2 Wochen später. Ich bin abgedampft mit dem Bein. Hängender Kopf.
Keine Zeit.
Ich habe nie so eine Abfuhr gekriegt von ihm. Ja, naja, warte mal, Freundchen. Dann 2 Wochen später kam der Papst nach München. Und dann,
alles okay.
Und dann, ja, mit so einem, ich weiß nicht, so ein Palais in München, hab mir nicht mehr gemerkt, wie das hieß. Und da war ich gerade bei am Kanapé mit meinen Kollegen. Wie immer, so ist nicht so ein bisschen Melönchen, Schinken am Spieß, ne, aber schön mal.
Passt, ja.
Und dann ging ganz hinten die Tür auf. ganz hinten. Da kam zwei Mann. Die standen nicht in der Tür, die haben nur ihren kaputten Schädel so durchgehalten.
War das Seniore Dingsbums?
Der eine hatte lila Mütze auf, der war Monsignore Dingsbums. Und der Sicherheitsmann. Und dann war das für mich eine Genugtuung. Ne? Die Handbewegung, die liebe ich heute noch, die kann ich auch noch so. Abfahrt. Und nicht sprechen. Nicht sprechen, einfach nur Hals. Abfahrt. Ja. Hat gewirkt, war super, ich hab die nie wieder gesehen. Ja? Also eine Episode gibt's auch. Aber um das mal nochmal abzukürzen mit dem, dass man sich nicht gefallen lässt, weißt du? Wir hatten eine Bilderberg-Konferenz. Kennt jeder eine Bilderberg-Konferenz? Kennt jeder, ne? Die Bilderberg-Konferenz fand statt am Tegernsee. Am Tegernsee und wurde protokollarisch begleitet oder aufbearbeitet vom Pentagon. Meine Damen vom Pentagon. Und wie der normale Amerikaner aussieht, wissen wir ja auch alle, nicht? Halbschuh, ne? Seidenstrumpf, graues Kostüm und dieser Pagenkorbhaarschnitt, ne? Wie bei Dallas und Huey. Ne? Habt ihr alle gesehen im Fernsehen? So, genau so sah sie aus. Und die ist durch die Saale gestachelt. Und dann gucke ich so, wo dann in der Gala, so, wo der Schröder sitzt, nicht? Da habe ich so Tisch 6 hinten, Bundeskanzler Schröder. Dann habe ich mir die genommen. Ich sage, junge Frau, Rainer Schanz. Und ich, oh ja, Miss hier, Pentagon oder so. Ich sage, ja. Herr Schröder sitzt ein bisschen unweit vom Rednerpult. Er eröffnet ja schließlich die Bilderberg-Konferenz. Und ja, nee, es hat seine Richtigkeit, er kann da hinten sitzen. Ich sage, junge Frau, wenn Sie auch aus Amerika kommen, Sie befinden sich aktuell auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland. Und genau der Einzige, der heute da was zu sagen hat, steht 1 Meter vor Ihnen. Genau 1 Meter. Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie die Kärtchen umstellen, sonst fange ich an zu telefonieren. Und dann können Sie selbst mal mit dem Bundeskanzler sprechen. Dann habe ich nämlich mein Handy genommen, habe meine eigene Nummer gewählt, also ist gerade noch besetzt, aber. dann hat sich natürlich umgebaut alles und ist dann rausmarschiert aus dem Saal, so richtig wütend, stampfend. Und draußen standen alle meine Kollegen und haben geklatscht.
Sehr gut.
Ich sag, guck mal an, ich habe nie Applaus von meinem einen Kollegen. Der hat den Zirkus mit den anderen Kommandos nämlich auch gemacht. Ne? Ja. Aber wie gesagt, man muss auch mal dagegen halten und nicht die Alte fallen lassen. So schlimm.
Ich werde jetzt auch dagegen halten, Rainer. Ja, aufgepasst. Kleine Rubrik habe ich, die heißt Lever oder Lever auf Luxemburgisch für dich. Auf Deutsch lieber oder lieber. Schläfst du lieber im Pyjama oder liegst du in der Unterhose im Bett, Rainer? Hast du so ein richtiges Pyjama, Doppelteil oder Einteiler oder.
Sehe ich wirklich so aus?
Nicht.
Also. Rainer liegt, er liegt mit der schusssicheren Weste im Bett.
Du wolltest doch dagegen halten.
Ich frage mich jetzt.
Also nackt oder wie? Ja. Splitterfaser.
Wie hätte der Pyjama auch ausgesehen? So schussfest oder.
Hallo Kitty.
Nein, ich habe nur normale Shorts an.
Normale Shorts?
Normale Shorts, ja. Mhm.
Gehst du lieber zum Tanzunterricht oder lieber eine Stunde Yoga? Sehe ich so aus?
Wäre meine erste Frage.
Ich habe schon, ja.
Ja, du aber kennst mich langsam.
Ja, es klappt.
Mach bei Frage 5 weiter.
Warst du noch nicht zum Tanzunterricht und gehst auch doch, nicht? Doch.
Tanzschule Keller in Berlin. Mhm. Die haben mir ganz schick gemacht. Als junger Polizist in der Ausbildung haben die gleich ihre Coupons verteilt. Ja? Neben der DBK Krankenversicherung gab es dann auch Tanzschule Keller.
Klingt wie ein Puff
genau, alle Polizisten bei DBK versichert und waren Tanzschule Keller. Da gehst du dreimal hin, dann wird der jetzt zu blöde.
Ja.
Und dann, wenn du auf der Party bist oder bei Hochzeit die Busse, du siehst genau, welche Pärchen Tanzschule bis zum Ende gemacht hat. Ja? Normaler geht der Foxtrot so, zack, ja. Zack, alle freut sich, kannst du selber lernen, zack, zack. Und dann kommt noch der dazu. Denn die Tanzschule, die drehen sich um und dann machen so und fürchterlich.
Ey. So, Raul, jetzt musst du nach Let's Dance fragen.
Let's Dance, wie wär's mit Let's Dance? Warum hast du damals dem Dschungel abgesagt? Was war da das Problem?
Ich glaube, der hätte sie alle kaputtgeschlagen. Ja. So, Freundchen, jetzt komm du mal her, hör auf zu weinen. Ja. Jetzt ist das.
Ja, ja, in den Dschungel gehe ich hin.
Ja?
Ja, in den Dschungel gehe ich hin. Wenn ich nur die drei, und wenn ich nur die Werbung mitmache, die dreimal. Ich bin der Alterspräsident, ich muss das lange machen, drei Sendungen, dann gehst du nach Hause heutzutage. Ha? Taschen voller Geld, zack, Alter, ich immer. Nee, aber das würde ich eher machen, aber letztendlich, da musst du schon einen Hang zur Weiblichkeit haben, oder?
Mhm. Tanzschule Keller?
Ja, ich habe abgebrochen.
So, aber du kannst schon mal richtig locker werden, Party machen, oder wie sieht das bei dir aus, wenn du richtig locker bist? Sitzt du in der Ecke rum, hast die Tür im Auge?
Ja, natürlich, natürlich.
Geht schon, also Geburtstagsparty, Rainer kommt, ah, okay, ja.
Ich bin da, ich sehe da erst normal aus, glaubt doch keiner von mir.
Auf mich wirkst du ganz sympathisch, muss ich sagen.
Nein, ich bin auch ein sehr netter, sympathischer Mensch, also bin kein Luftdreher, kein Blödsinn, nein.
Gut. Machst du lieber Sudoku oder lieber Kreuzworträtsel?
Was mach ich?
Nee, ich meine, weil du wirklich vielleicht nichts verstehen.
Machst du lieber Sudoku oder lieber Kreuzworträtsel?
Oder Rebus gibt's auch.
Ja.
Ich war wirklich noch nie in der Situation, auch,
dass ich dich so gelangweilt Zeit hast.
Nicht anfangen wusste und so Kriegelkrake gemacht habe. Also, ja, das gibt ja auch andere Sachen, um sich vorzubilden. Da sollte man vielleicht öfter mal Google, mal Wikipedia lesen oder sich mal eine schöne Sendung angucken. Ihr macht zum Beispiel immer eine ganz gut, Planet. Einfach wissen, aber dass ich so Sudoku, die Zahlenkombination oder Kreuzworträtsel.
Also, das macht doch niemand.
Ja, genau.
Gut, aber ehrlich.
Würde meine Frau mich rausschmeißen? Ja.
Also dann lieber direkt zur Frage 5, wie du gesagt hast.
Jetzt kommen wir zum richtigen Frage.
Jetzt
fangen wir mal neu an.
Ja.
Arbeitest du lieber mit einer Frau zusammen oder lieber mit einem Mann? Auch nicht gut. Also sie kommen gut hin, musst du, ne?
Deshalb, weil es kann ja auch sein, dass eine Frau in dem Job etwas anders denkt, etwas sensibler, wo du sagst, die ist präziser.
Anders einsetzbar, genau. Genau. Ja, noch das gefährlicher. Heißt,
die Frage war nicht so blöd.
Ja, ich hab
nicht so. Nicht so blöd.
Ja. Nicht so, war schon blöd, aber nee. Nicht so blöd.
Nee. Blöd. Aber ich hab Schusstrauma, deswegen höre ich manchmal nur das, was ich hören möchte. Mit Männern arbeite ich lieber zusammen in gewissen Situationen. Mhm. Obwohl Frauen unabdingbar sind, in speziellen Schutzpersonen oder
siehst du?
Merkel oder manche Minister und Präsidenten haben ja auch Frauen, die dann zu gewissen Anlässen auch begleitet werden. Und da hört natürlich auch eine Frau dazu, die eine gewisse Begleitung macht. Aber du kannst dich letztendlich, ist leider so, auf eine Frau nicht so verlassen wie auf einen Mann, das liegt aber biologisch bedingt.
Das wollten die hören.
Ja.
Genau so.
Das ist aber so.
Du bringst es auf den Punkt.
Ja, das ist biologisch bedingt. Weil eine Frau hat schon mal etwas mehr Angst. Das ist aber ganz normal. Du musst auf dich aufpassen und auf die Kollegin auch. Das ist das Problem. Und das ist immer nicht so einfach. Das muss man einfach mal so sagen.
Muss man auch sagen können. Lieber Uzi oder lieber Heckler und Koch?
Heckler und Koch.
Eine gute Frage anscheinend, weil er hat sofort geantwortet.
Ja, also, ja. Langsam werde ich warm.
bei Frage 6.
Bei Frage, ja, also.
Von 6.
Von 6. Also ich habe mich permanent gesteigert, das muss man auch mal sagen. Also. Aber eine habe ich noch, eine ganz einfache.
Ja, aber um Fleischbietchen dran.
Rainer, lieber eine Bratwurst oder isst du lieber, kommst du aus Berlin, lieber Döner?
Was? Döner?
Bratwurst oder Döner?
Currywurst.
Currywurst.
Heißt der Currywurst.
Ja, okay.
In Berlin heißt das Currywurst. Das esse ich, Döner esse ich auch manchmal, aber manchmal.
Manchmal. Musst du Acht geben auf das, was du isst bei deiner Funktion? Also, ihr müsst ja fit sein.
Na, jetzt kann ich ein bisschen nachlassen. Mhm. Nein, ich muss ja nicht mehr so viel machen. Ich bin ja nicht mehr so in Amt und Würden wie früher. Und sieht man ja auch. Und soll man ja auch, hat man nicht zu verstecken. Man hat alles seine Geschichte, alles irgendwann mal vorbei. Und dann so soll es auch sein. Die Jugend wächst nach, die werden auch gute Polizisten.
Genau. Mein Sohn übrigens ist auch in den Startblöcken, oder?
Ja, einer meiner Söhne ist auch Polizist, genau. Naja.
Auch zum Personenschutz?
Nee, da will ich immer so ein bisschen hinführen, dass er, aber der kommt nicht so aus dem Puschen, sagt man. Ja, das ist nicht so der Entscheidungsfreude. Da fährt lieber mal durch die Gegend mit dem Polizeiauto.
Blaulicht.
Ja, da kommst du immer hin. Da kommst du immer hin. Mhm. Mach dir erstmal was Spezielles, wo du Freude dran hast und so, aber er hat nicht so einen Angang. Naja.
Wie sind Sie als Vater? Sehr streng oder?
Nee. Harter Kern, weiche Schale.
Naja, ich bin halt ein bisschen von der alten Schule noch. Ich bin ein guter Vater, ein netter Vater, ein sympathischer Vater, ein sportlicher. Ich mache alles gut. Ich habe nur eins, ich finde, was heute so verloren gegangen ist: Werte, Anstand und Respekt. Mhm. Ja. Ja.
Ah. Das, ja.
Und meine Kinder sind so erzogen worden, dass wenn sie den Saal betreten, dann sagen sie guten Abend. Wenn sie gehen, sagen sie Wiedersehen. Und kommen nicht schon nach: Hey Digga, Alter.
Hey Digga, was läuft? Was geht, Alter?
Chill mal deine Base hier. Nein. Dann rappelt er.
Ja?
Also das finde ich äußerst schwierig. Und ich glaube auch, gesellschaftsspezifisch das zu sehen, liegt viel daran, dass die Eltern das nicht so im Griff haben mit ihren Kindern. Die lassen es so wie durchgehen. Ja. Die lassen die in der heutigen Zeit sowieso alleine, die haben ja den hier. Mhm. Ja, die Kinder sind ruhig, die hängen hier vorne ihren Dings und nehmen sich natürlich ab. Dann hören sie noch die Rappermusik, ist so alles cool. Und Rappermusik ist ja nicht verkehrt, aber 38 Stunden am Tag. Ja. Und dann passieren solche Sachen. Und dann ist noch ein Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde, weil wir von Wert und Anstand sprechen, dass man sehr viel Zeit nehmen sollte für seine Frau. Finde ich ganz, ganz wichtig, dass die Frau ist ein wichtiger Bestandteil einer Beziehung und man kann ihr nicht oft genug sagen, dass man sie liebt. Ich mache das heute noch.
Mann, du hast dich aber schön geändert.
Aber wirklich. Ja. Ich hab's doch gesagt. Harte Schale, weicher Kern.
Ja, jetzt kommt's ja noch.
Nee, es wäre gut, jetzt aufzuhören.
Nein, nein, kommt einfach.
Früher hat das die drei Frauen gesagt, heute nur zu einer Frau.
Nein. Weil ich damit sagen will, ich sag das bei einer Frau jeden Tag. Nicht einmal im Jahr, wenn sie Geburtstag hat, der Blödsinn. Nein, jeden Tag. Und ich schäme mich auch nicht zu sagen, dass wenn wir auch in unserem Alter zusammen noch auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken, dass wir Händchen halten. Und da fühle ich mich gut bei. Fühle mich sehr gut bei. Und das sind Sachen, glaube ich, die sich entwickeln, wenn man gut erzogen worden ist. Ich bin auch gut erzogen worden von meinem Vater und habe das versucht, meinen Kindern auch. Und ich habe eine Menge Kinder.
Mit mehreren Frauen. Solange du den Überblick hast, sind wir.
Ja.
Okay. Aber alle sagen Hallo.
Ja,
und auf Wiedersehen.
Ja, verstehen sich alle bestens.
Voilà. Super, der Mann, der aus dem Schatten kommt, so ist sein Buch vom Rainer Schanz. Was auch immer überall zu kriegen, da sind wir froh, dass er heute noch mit dabei war. Vielen Dank, Rainer Schanz.